dieser Reise jetzt wieder zurückgeben, aber der Diener sagte, ich habe euer Geld erhalten. Ihr bleibt uns nicht schuldig. Euer Gott muss euch ein Geschenk gemacht haben. Und ohne dass die Brüder es wissen, bekommen sie wieder so ein Geschenk. All ihr Geld wird wieder in diesen Sack hineingelegt. Und Josef weist seinen Diener sogar noch an, den prächtigen silbernen Kelch von Josef in Benjamins Getreidesack zu verstecken. Und es scheint, als wolle er Benjamin in besonderer Weise beschenken. So einen kostbaren silbernen Kelch gab es bestimmt in ganz Kanaan nicht. Mit vollen Bäuchen, mit einem Gefühl von großer Wertschätzung und Ehre, mit fröhlichem Herzen und neuer Kraft brechen sie auf. 11 bis zum Rand gefüllte Säcke voller Getreide und dazu auch noch das Silber und den kostbaren Kelch. Und was sie zu Hause zu erzählen haben, von all den Delikatessen und von dieser Begebenheit, wie sie geehrt wurden von dem Vizeherrscher Ägyptens. Ob man es ihnen überhaupt glauben würde? Und als sie in Kanaan aufbrachen, nach Ägypten, da betete ihr Vater, der alte Jakob, Gott der Allmächtige möge seinen Söhnen Barmherzigkeit oder Güte schenken. Und genau das scheint sich erfüllt zu haben. Alles läuft hervorragend, ja sogar viel besser, als sie es sich hätten vorstellen können. Die Brüder, sie konnten gütige Liebe genießen. Barmherzige Liebe. Ganz unerwartet, ohne Gegenforderung. Sie wurden einfach reich beschenkt. Mit Ehre, mit Lebensmitteln, mit Freude, mit Gemeinschaft, was man sich nur wünschen kann. Und so stellen wir uns auch oft die Liebe Gottes vor, nicht wahr? Wenn Gott uns liebt, dann erleben wir seine Hilfe. Dann erleben wir seine Versorgung. Dann erleben wir Gunst bei den Menschen. Vielleicht sogar einen besonderen Gewinn, ein paar Extrageschenke, kleine Wunder, an denen wir uns freuen können. Ist das nicht so, wie Gott uns seine Liebe zeigt? Und wisst ihr was? Gott handelt tatsächlich gütig und freundlich. Er schenkt uns oft aus lauter Barmherzigkeit Gelingen und Nahrung, Gesundheit und Genuss. Der Apostel Paulus, er erklärt in Apostelgeschichte 14 sogar den Menschen in Kleinasien, die gar nicht an Gott glaubten, dass Gott ihnen gegenüber seine Güte schon oft bezeugt hatte. Er sagt, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Gott hat das getan. Nun ist ein gutes, erfülltes, angenehmes Leben Kennzeichen der Liebe Gottes. Und zum einen alles, was gut ist, jede gute Gabe kommt von Gott. Und er zeigt damit seine allgemeine Gnade, wie wir es nennen. Doch das ist nicht die ganze Prüfung der Liebe. In unserem Text gibt es eine plötzliche Wende. Die Brüder werden mitten auf ihrer Rückreise abrupt gestoppt. Der ägyptische Diener kommt mit einer Garde und bezichtigt sie des Diebstahls. Sie sollen den silbernen Kelch des Vizeregenten gestohlen haben. Ist das möglich? Und auf einmal kippt die Stimmung. Bis hierher schien alles so gut zu sein, so wunderbar zu laufen. Der Herrscher Ägyptens war so freundlich, so gütig zu ihnen, hat sie versorgt und beschenkt und keine Gegenleistung dafür verlangt. Es hätte gar nicht besser laufen können, aber jetzt behauptet er, warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Das Gute, das ich euch getan habe, ihr habt es angenommen, aber ihr habt das dafür Böses mir angetan. Ihr habt schlecht gehandelt. Bestimmt kennst du solche Momente. Es schien, als würde alles funktionieren. Ja, du hast vielleicht sogar Gott dafür gedankt, dass sich deine Probleme aufgelöst haben. Dass du den Job bekommen hast. Dass du wieder gesund geworden bist. Oder dass du einen besonderen Erfolg hattest. besondere Gunst bei Menschen. Und dann, wie aus dem Nichts, ist alles zerstört, alles genommen, ja schlimmer als zuvor. Und du denkst, Gott, liebst du mich doch gar nicht? Oder soll das etwa Liebe sein, Gott? Wieso passiert mir das? Wieso lässt du das zu? Das habe ich nicht verdient. Zweitens, der Wert verbindender Liebe. Hier lesen wir die Verse 7 bis 14. Da sagten sie zu ihm, warum redet mein Herr solche Worte? Fern sei es von deinen Knechten, eine solche Sache zu tun. Siehe, das Geld, das wir oben in unseren Säcken fanden, haben wir dir aus dem Land Kanaan zurückgebracht. Und wie sollten wir aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold stehlen? Derjenige von deinen Knechten, bei dem er gefunden wird, der soll sterben. Und dazu wollen wir meinem Herrn zu Knechten werden. Da sagte er, nun gut, nach euren Worten, so sei es. Bei wem er gefunden wird, der sei mein Knecht. Ihr aber sollt schuldlos sein. Darauf hoben sie schnell jeder seinen Sack auf die Erde herab und öffneten jeder seinen Sack. Und er durchsuchte beim ältesten Finger an. Und beim jüngsten hörte er auf. Und der Kelch fand sich im Sack Benjamins. Da zerrissen sie ihre Kleider, jeder belud seinen Esel und sie kehrten in die Stadt zurück. In dieser erschreckenden Situation entdecken wir etwas ganz Erstaunliches. Diese Brüder, sie handeln anders, als sie es vorher taten. Sie sind auf einmal eng miteinander verbunden. Zunächst sind sie alle überzeugt, dass es sich um ein Missverständnis handeln muss. Dass man es irgendwie klären kann. Keiner von ihnen würde so etwas tun, das Gute, das sie empfangen haben, mit Bösem zurückzuzahlen. Und dem, der sie so gut behandelt hat, den würden sie doch niemals bestehlen. Und als der Diener kommt, da schauen sie nicht alle gleich auf Levi und sagen, ah, das warst doch bestimmt du. Oder sagen, Simeon, wolltest du dich jetzt rächen oder so? Nein, sie sind alle überzeugt, das kann nicht sein. Das waren wir nicht. Das muss ein Missverständnis sein. Wie kannst du uns überhaupt so etwas vorwerfen? Wie kannst du solche Worte reden? Und sie geben eine Art Schwur ab, dass sie nichts dergleichen getan haben. Fern sei es von uns, sagen sie. Das heißt wörtlich, etwas Entweihtes sei es uns. Das gehört zu diesem Sprachgebrauch, wo man vor Gott etwas schwört oder etwas verspricht. Sie verteidigen sich auch mit rationalen Argumenten. Das Geld, das sie damals zu viel in ihren Getreidesäcken hatten, das haben sie doch sogar wieder mitgebracht und gesagt, hier, das muss irgendwie ein Missverständnis sein, wir haben das in unseren Säcken gefunden, wir wollen es wieder zurückgeben. Und der Diener hat gesagt, nein, ich habe alles empfangen. Und sie sagen, was wird das denn für einen Sinn machen, wenn wir das wieder zurückbringen, wenn wir doch eigentlich Diebe sind? Außerdem geben sie einen sehr harten Schuldspruch, den sie sich selbst auferlegen. Bei wem sich der Kelch finden sollte, der soll sterben und alle anderen zu Sklaven werden. Ja, sie sind sich so sicher, dass keiner von ihnen heimlich diesen kostbaren Kelch von Josefs Tisch beim Essen geklaut hat, dass sie es wagen, so einen heftigen Urteilsspruch zu äußern. Der ägyptische Diener, er reduziert aber das Strafmaß. Nur der Schuldige soll Sklave werden, statt zu sterben. Alle anderen dürfen aber frei ausgehen. Sie dürfen einfach nach Hause ziehen. Und schließlich helfen auch alle Brüder mit bei der Suche. Jeder hebt seinen Sack vom Esel auf den Boden und lässt ihn bereitwillig durchsuchen. Sie sind sich keiner Schuld bewusst. Und der Diener, er macht es extra spannend. Er fängt beim Ältesten an, der Reihe nach kommt ganz am Ende beim Jüngsten, bei Benjamin an. Und alle hatten das Silber in ihren Säcken, aber darauf wird hier gar nicht mehr eingegangen. Es geht nur noch um den silbernen Kelch. Und siehe da, der Kelch ist bei Benjamin versteckt. Nun, wir wissen, der Diener hatte den Auftrag, im Auftrag Josefs, diesen Kelch in diesem Sack versteckt. Aber die Brüder wussten es nicht. Und Benjamin war doch der neue Lieblingssohn von Jakob. Nachdem Josef nicht mehr da war, war Benjamin, der dem die ganze Liebe Jakobs galt. Und Josef, er prüft die Brüder, indem er sie hier in eine ganz ähnliche Situation führt, wie damals vor 22 Jahren. Seine 10 Brüder haben ihn für 20 Silberstücke in die Sklaverei verkauft, weil sie neidisch waren auf die Liebe des Vaters und sie Josef dafür hassten. Sie konnten kein freundliches Wort mit ihm sprechen, so verabscheuten sie ihn, heißt es. Und nun ist da der neue Lieblingssohn, Benjamin. Und sie könnten ihn loswerden, noch viel leichter, als sie Josef damals losgeworden sind. Sie müssen einfach gar nichts tun. Sie müssen einfach nichts tun. Und der Lohn ist noch viel größer, nicht nur 20 Silberstücke, sondern dazu auch noch ihre Freiheit. Sie müssten zu Hause nicht einmal lügen, sondern könnten sagen, scheinbar hat Benjamin gestohlen, bei ihm war der Kelch. Oh, was für eine Versuchung, oder? Doch wie reagieren sie? Wir lesen Vers 13, da zerrissen sie ihre Kleider. Jeder belud seinen Esel und sie kehrten in die Stadt zurück. Freunde, das ist beeindruckend. Gemessen an dem, was wir von den Brüdern wissen und erfahren haben, ist es beeindruckend, wie sie hier handeln. Dieser Kontrast, die zerreißen ihre Kleider. Es ist der Ausdruck von Trauer und Schmerz. Keiner der Brüder sagt, oh, puh, zum Glück nur Benjamin. Der gehörte eh nie so richtig zu uns. Er war ja der Sohn Rahels, der Lieblingsfrau. Was geht der uns an? Sie alle sind bestürzt. Sie alle sind voller Mitgefühl. Sie alle zerreißen ihre Kleider. Sie haben Mitleid mit Benjamin. Sie empfinden Schmerz. Sie merken, das, was Benjamin angeht, das geht uns alle an. Und jeder einzelne der Brüder belädt seinen Esel und sie alle kehren in die Stadt zurück. Sie bleiben alle zusammen, sie bleiben verbunden. Da ist nicht einer, der sagt, oh, sorry Jungs, aber das mache ich nicht mit. Seht ihr zu? Ich gehe nach Hause. Dabei hätten sie es alle gedurft. Der Diener hat ganz deutlich gesagt, nur bei wem der Kelch ist, der ist schuldig. Alle anderen sind frei. Doch sie alle kehren nach Ägypten zurück. Hier ist eine neue Verbundenheit, die wir vorher nicht kannten bei diesen Brüdern. Als es nach Josefs Verkauf zu Hause schwierig wurde, da zog Judah gleich als erstes weg, umgab sich mit Kanaanitern. Jetzt bleiben alle zusammen, solidarisch verbunden. Und das ist eine andere Form der Liebe. Zusammen in guten und nun auch in schlechten Zeiten. Und diese Verbundenheit, diese Liebe, die verbindet, die zeigt sich eben erst in schlechten Zeiten. In guten Zeiten ist es leicht, Freunde zu haben. Aber wo zeigt sich die Liebe, die bleibt? Josef prüft, wie ihre Liebe zueinander steht, ob sie ihren kleinen Bruder genauso verraten werden, wie sie ihn damals verraten haben. Oder hat sich ihre Liebe verändert? Oh ja, es hat sich etwas verändert. Verbindende Liebe zeigt sich daran, ob jemand bei dir ist und bleibt, wenn es schwierig wird. Drittens, die Schuld verweigerter Liebe. Hier lesen wir die Verse 14 bis 17. Und Judah und seine Brüder kamen in das Haus Josefs und er war noch dort. Und sie fielen vor ihm nieder zur Erde. Josef sagte zu ihnen, was ist das für eine Tat, die ihr getan habt? Wusstet ihr nicht, dass ein Mann wie ich wahrsagen kann? Da sagte Judah, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn, sowohl wir als auch der, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist. Er aber sagte, fern sei es von mir, so etwas zu tun. Der Mann, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist, der soll mein Knecht sein. Ihr aber zieht in Frieden hinauf zu eurem Vater. Sie kehren alle zurück. Josef war noch da. Er hat auf sie gewartet. Und wahrscheinlich hofften sie noch irgendwie diese Situation klären zu können. Vielleicht kann man irgendwie ein Missverständnis aus dem Weg räumen. Aber es war beängstigend. Der Mann, mit dem sie noch einen Tag zuvor fröhlich gegessen haben, ist nun derjenige, der über ihr ganzes weiteres Leben richten wird. Sie werfen sich vor ihm nieder auf den Boden. Es ist nicht nur eine höfliche Verneigung, keine demütige Huldigung, sondern sie schmeißen sich verzweifelt vor ihm auf die Erde. Denn sie wissen, er ist der Einzige, der jetzt helfen kann. Doch er redet genauso hart wie sein Diener. Was ist das für eine Tat, die ihr getan habt? Wusstet ihr nicht, dass ein Mann wie ich wahrsagen kann? Der Verweis auf die Wahrsagerei ist befremdlich. Schließlich hat Josef, als er im Gefängnis und auch vor dem Pharao die Träume gedeutet hat, immer ganz entschlossen darauf hingewiesen, dass es nicht seine Kraft, nicht seine Fertigkeiten sind, nicht irgendwelche merkwürdigen Praktiken, sondern dass Gott es ist, der die Wahrheit aufdecken muss. Dass er es ist, der die Träume deuten kann, nicht Josef. Wenn Josef also hier von Wahrsagerei spricht, dann gehört es offensichtlich zu der Täuschung, mit der er seine Brüder prüfen will. Und ich denke, er will damit zwei Dinge erreichen. Zum einen erklärt er, ihr könnt mich nicht täuschen. Ein Mann wie ich kann wahrsagen, das bedeutet, ich weiß um eure Schuld. Ihr könnt vor mir nichts verstecken. Ihr könnt mir nichts verheimlichen. Und zum anderen bringt er das Übernatürliche ins Spiel. Es ist ein Verweis auf Geister oder auf Götter, die in Ägypten durch Wahrsagerei angerufen wurden. Josef sagt übrigens nicht direkt, dass er Wahrsagerei betreibt, was im Gesetz Mose ausdrücklich verboten ist, sondern er sagt, ein Mann wie ich oder in meiner Stellung. Wisst ihr nicht, dass ein Mann in meiner Stellung wahrsagen kann? Dennoch stimme ich mit Johannes Calvin überein, dass Josef in seiner Täuschung hier selbst mit Lüge und Betrug umgeht, was auch durch seine guten Motive nicht völlig zu rechtfertigen ist. Ich glaube, er geht hier zu weit. Aber es hat den gewünschten Effekt. Judah ist sich sicher, dass sie den silbernen Kelch nicht gestohlen haben. Aber er glaubt nicht mehr daran, dass es ein Missverständnis ist. Und er glaubt auch nicht mehr daran, dass es die Falschen getroffen hat. Er bekennt, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden? Wie uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Nicht irgendwelche Wahrsagegeister oder Götzen Ägypten. Nein, Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Darum geschieht uns das. Und hier mit der Schuld meint er nicht den silbernen Kelch, sondern ihre große Sünde, als sie damals Josef, ihren Bruder, verkauft haben. Vielleicht auch noch viele andere Sünden, denen er sich bewusst ist. Juda hatte erlebt, wie Gott seine Söhne aufgrund ihrer Sünde gerichtet hatte. Und er wurde von Tamar, seiner Schwiegertochter, konfrontiert, von seiner eigenen Heuchelei. Bis er sagte, und das war nur kurz vor diesem Treffen, du bist gerecht, nicht ich. Gott hat an ihn gearbeitet. Und jetzt hier, in dieser Situation, er weiß, was auch immer sie zu ihrer Verteidigung aufbringen könnten, in Bezug auf den Kelch. Das, was hier geschieht, das kommt von Gott. Es geht hier nicht mehr nur um den Vizeherrscher Ägyptens. Es geht nicht um den silbernen Kelch. Es geht um Gott, der ihre Schuld gefunden hat. Es geht um ihre Sünde, die aufgedeckt ist vor dem lebendigen Gott. Der Gott Israels ist hier am Werk. Und sie müssen bekennen, sie haben keine Güte, sie haben keinen Frieden, sie haben keine Freiheit verdient. Sie sollten alle Sklaven werden, weil sie schuldig sind vor Gott. Verweigerte Liebe ist ihre Schuld. Sie haben Josef nicht geliebt, sondern gehasst und verraten, verstoßen und verkauft. Sie haben ihren Vater nicht geliebt, sondern angelogen und in große Trauer gestürzt. Sie haben nur sich selbst geliebt und verlangt, dass alle Liebe ihnen zuteil wird. Aber ihre Schuld ist verweigerte Liebe. Und im Kern ist jede Sünde verweigerte Liebe gegen Gott und gegen unseren Nächsten. Und selbst nach 22 Jahren sind sie ihre Schuld nicht losgeworden. Gott hat ihre Schuld gefunden. Verweigerte Liebe. Jede Sünde ist ihrem Wesen nach Lieblosigkeit, denn das ganze Gesetz ist darin zusammengefasst, Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und sie selbst sind schuldig für grausame Verweigerung der Liebe. Und diese Schuld hält an. Sie verjährt nicht. Es wächst nicht einfach irgendwann Gras drüber. Und keiner kann sich mehr daran erinnern. Ja, in diesem Moment wissen sie, Gott hat unsere Schuld gefunden. Und Josef, er gibt ihnen sogar noch einmal die Möglichkeit zur Flucht. Sie können aus Selbstliebe sich retten und Benjamin dalassen. Außer Benjamin dürfen alle in Frieden nach Hause kehren. Es ist diese Versuchung erneut, einem Bruder die Liebe zu verweigern aus Selbstsucht. Doch keiner geht. Keiner. Keiner von den 10 Brüdern geht. Sie sind alle überführt. Sie wissen alle, wir können es nicht länger verdrängen. Wir können uns nicht länger vor Gott verstecken. Diese Situation ist von Gott gewirkt. Er hat unsere Schuld gefunden und wir können nicht länger vor Gott fliehen. Viertens, das Wunder hingegebener Liebe. Hier lesen wir ab Vers 18 bis zum Ende des Kapitels. Da trat Juda zu ihm und sagte, bitte mein Herr, lass doch deinen Knecht ein Wort reden zu den Ohren meines Herrn. Und es entbrenne nicht dein Zorn gegen deinen Knecht, denn du bist dem Pharao gleich. Mein Herr fragte seine Knechte, habt ihr noch einen Vater oder einen Bruder? Und wir sagten zu meinem Herrn, wir haben einen alten Vater und einen kleinen Jungen, der ihm im Alter geboren wurde, dessen Bruder aber ist tot. So ist er allein von seiner Mutter übrig geblieben und sein Vater liebt ihn. Da sagtest du zu deinen Knechten, zu meinem Herrn, zu deinen Knechten, bringt ihn zu mir herab, dass ich mein Auge auf ihn richte. Wir aber sagten zu meinem Herrn, der Junge kann seinen Vater nicht verlassen. Verließe er seinen Vater, so würde der sterben. Da sprachst du zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, dann sollt ihr mein Gesicht nicht mehr sehen. Und es geschah, als wir hinaufgezogen waren zu deinem Knecht, meinem Vater, da berichteten wir ihm die Worte meines Herrn. Als nun unser Vater sagte, kehrt zurück, kauft uns ein wenig Nahrung, da sagten wir, wir können nicht hinabziehen. Wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, dann ziehen wir hinab. Denn wir können das Gesicht des Mannes nicht sehen, ohne dass unser jüngster Bruder bei uns ist. Da sagte dein Knecht, mein Vater zu uns, ihr wisst, dass meine Frau mir 2 geboren hat. Der eine ist von mir weggegangen und ich sagte, fürwahr, er ist wirklich zerrissen worden und ich habe ihn bis jetzt nicht mehr wieder gesehen. Und nehmt ihr auch den von mir weg und es begegnet ihm ein Unfall, dann bringt ihr mein graues Haar mit Unglück in den Scheol hinab. Und nun, wenn ich zu deinem Knecht, meinem Vater käme, der Junge wäre nicht bei uns, hängt auch seine Seele an dessen Seele, dann würde es geschehen, dass er stirbt. Wenn er sehe, dass der Junge nicht da ist, dann hätten deine Knechte das graue Haar deines Knechtes, unseres Vaters, mit Kummer in den Scheol hinabgebracht. Denn dein Knecht ist für den Jungen Bürge geworden, bei meinem Vater. Und hat gesagt, wenn ich ihn nicht zu dir bringe, will ich alle Tage vor meinem Vater schuldig sein. Und nun lass doch deinen Knecht anstelle des Jungen hierbleiben. Als Knecht meines Herrn. Der Junge aber ziehe hinauf mit seinen Brüdern. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Junge bei mir ist? Dass ich nicht das Unglück ansehen muss, das meinem Vater dann trifft. Diese Bitte Judas ist die längste Rede in 1. Mose. Und hier ist das Zentrum, der Kern, das Hauptstück der ganzen Josefsgeschichte. Es ist das Wunder hingegebener Liebe. Mit aller Demut und Höflichkeit bittet Judas, dass er zu Josef herantreten darf. Und dass er nicht zornig wird, wenn er ihm eine alternative Lösung anbietet. Judas erzählt mit ganz vielen Zitaten von den letzten beiden Reisen nach Ägypten. Er erzählt nach, was ist geschehen. Und es geht ihm darum zu berichten, wie sehr Jakob Benjamin liebt. Wir haben einen alten Vater und einen kleinen Jungen, der ihm im Alter geboren wurde, dessen Bruder aber ist tot, so ist er allein von seiner Mutter übrig geblieben und sein Vater liebt ihn. Und er berichtet, wie schwer es Jakob fiel, Benjamin mit ihnen ziehen zu lassen. Ihr wisst, dass meine Frau mir zwei geboren hat. Der eine ist von mir weggegangen und ich sagte fürwahr, er ist wirklich zerrissen worden und ich habe ihn bis jetzt nicht wieder gesehen. Und nehmt ihr auch den von mir weg und es begegnet ihm ein Unfall, dann bringt ihr mein graues Haar mit Unglück in den Scheol hinein. Ja, Judas, er führt es in einer emotionalen Sprache aus. Hängt doch seine Seele an dessen Seele. Judas, er möchte Mitleid wecken bei dem Vizeregenten. Er sagt, unser Vater, er liebt niemanden so sehr wie Benjamin. Und er hat schon so viel Leid erlebt. Er hat schon den einen verloren, den er so geliebt hat. Er wird es nicht überleben, auch den zweiten zu verlieren. Und in der Weise, wie Judas hier spricht, das Thema, das er wählt, die Liebe des Vaters zu Benjamin, es zeigt uns, wie sehr Judas plötzlich mit seinem eigenen Vater mitfühlt. Ihm noch mehr Kummer zu bereiten, könnte er selbst nicht ertragen. Und so versucht er leidenschaftlich für Jakob, seinem Vater, einzutreten. Benjamin muss unbedingt zurückkehren. Und das Erstaunliche ist, die Bevorzugung von Rahel und ihren Söhnen, Josef und Benjamin, das war genau das, was die Brüder so sehr zum Zorn und zum Hass geführt hat. Das war der Grund, warum sie Josef in die Sklaverei verkauft haben. Warum sie es skrupellos mit ansehen konnten, wie der Vater trauerte. Genau diese Bevorzugung, diese besondere Liebe, gebraucht Judas nun, um Mitleid zu wecken bei dem Herrscher in Ägypten. Genau diese Liebe bewirkt bei Judas selbst nicht mehr Zorn und Ärger und Neid und Eifersucht, sondern Mitleid, Mitgefühl. Er kann zitieren, Vers 27, da sagte dein Knecht, mein Vater, zu uns, ihr wisst, dass meine Frau mir zwei geboren hat. Och, wie hätten sie sich da früher drüber aufgeregt. Wie bitte? Deine Frau hat dir nur zwei geboren? Sind Lea und Bilha und Silpa nicht auch Jakobs Frauen gewesen? Und sind sie selbst nicht auch seine Söhne? Aber ja, so hat Jakob geredet. Als wäre nur Rahel seine echte Frau und nur Josef und Benjamin seine echten Söhne. Und es war ein Schmerz im Herzen der Brüder. Aber jetzt kann Judas davon berichten und sagen, es gibt niemanden, den er so liebt wie die. Bitte nimm ihn nicht weg. Josef und Benjamin waren ihm näher als alle anderen Söhne. Darum bitte hab Mitleid. Das ist seine Argumentationsstrategie. O Judas, der so gewissenlos Josef verkaufte, der so egoistisch den Vater verließ, als der trauerte. der so gottlos einfach zu den Kananäern ging, der fühlt jetzt mit und hat seinen Vater offensichtlich sogar seine Bevorzugung vergeben. Er liebt seinen Vater und will ihm Gutes tun. Und er liebt auch seinen Bruder Benjamin. Er bürgt für ihn. Das bedeutet, er will für ihn einstehen, sein Stellvertreter sein, an seiner Stelle die Schuld tragen. Ich will anstelle des Jungen Sklave sein. Denn dein Knecht ist für den jungen Bürger geworden bei meinem Vater und hat gesagt, wenn ich ihn nicht zu dir bringe, will ich alle Tage vor meinem Vater schuldig sein. Und nun lass doch deinen Knecht anstelle des Jungen hierbleiben als Knecht meines Herrn. Der Junge aber ziehe hinauf mit seinen Brüdern. In Kapitel 38 haben wir gelernt, was für ein skrupelloser, selbstgerechter und unreiner Mann Judah war. Das Versprechen, das er seiner Schwiegertochter Tamar gegeben hatte, das wollte er überhaupt nicht erfüllen. Und er brachte sie damit in große Not. Doch nun will er sein Wort halten, obwohl es um sein eigenes Leben geht. Ich bin Bürge für den Jungen. Ich habe es meinem Vater versprochen. Ich bin bereit, mein Leben lang als Sklave zu dienen. Ich bin bereit, mein Leben zu geben für diesen Jungen. Lass ihn ziehen, nimm mich. Das ist die höchste Prüfung der Liebe. Es ist genau das Gegenteil von dem, was sie damals Josef angetan haben. Genau das Gegenteil. Und hier sehen wir aufopfernde, hingebungsvolle, selbstlose Liebe. Aus Liebe zu dem Vater und zu dem Bruder gibt sich Judah selbst hin anstelle des Verurteilten. Judas Verwandlung ist größer als die Verwandlung Josefs von einem Gefangenen zum Vizeregenten. Das Wunder, das Gott im Herzen von Judah wirkt, ist größer als das Wunder, das er in den Umständen Josefs wirkt. Und viel zu oft überlesen wir das in dieser Geschichte. Judah zeigt hier die Eigenschaften eines wahren Königs, der nicht ausnutzt, sondern in Liebe sich selbst zum Diener macht für die Seinen. Und das ist die Liebe, die ein Nachkomme Judas in einem noch höheren Maße bewiesen hat. Jesus Christus, aus dem Stamm Judas. Er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sagt er, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Er ist der Stellvertreter für Sünder geworden. Aus Liebe zu Gott, dem Vater, und aus Liebe zu den Erwählten des Vaters, die er seine Brüder nennt. Und er sagt zu seinem Vater, ich bin Bürge, ich will tragen, lass diese gehen. Und darum wollen wir zwei Anwendungen daraus ziehen. Zum einen, erkenne die Liebe Gottes. Als Gott die Welt erschaffen hat, da genossen die Menschen seine gütige Liebe in vollem Maße. Ungetrübte Liebe im Garten Eden. Doch wir Menschen haben all das Gute tatsächlich mit Bösem vergolten. Adam und Eva sündigten gegen Gott, indem sie an seiner Güte und Liebe zweifelten und seine Herrlichkeit raubten und vertauschten, indem sie selbst wie Gott sein wollten, selbst bestimmen wollten. Ja, so sündigen wir Menschen auch heute noch gegen Gott, der uns doch täglich Gutes tut. Wir wollen ihm nicht danken, wir wollen ihm nicht die Ehre geben, wir wollen ihm nicht gehorchen, wir wollen sein Wort nicht hören, sondern wir vergelten Gutes mit Bösem und wollen es selbst nicht einmal wahrhaben. Oh, der Großteil der Menschen, wenn du sie fragst, wie stehst du vor Gott? Sie sind genauso zuversichtlich wie die Brüder. Wir haben nichts getan. Ich bin gar nicht so schlimm. Aber sie klagen, wenn Gott uns nicht in allem Gelingen schenkt und zweifeln an seiner Liebe, wenn er uns nicht alles gibt, was wir uns wünschen. wenn die Dinge plötzlich schief laufen, wenn sie nicht so gehen, wie wir es uns wünschen. Doch Gott zeigt uns seine Liebe gerade darin, dass er sich trotz unserer Sünde nicht gänzlich von uns abwendet, sondern seine Treue und Verbundenheit beweist. An dem Tag, als er Adam und Eva aus dem Paradies vertrieb und sie wussten, wir haben den Tod verdient, gab er ihnen ein Versprechen. Das Versprechen, dass es einen Retter geben wird, der der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten wird, der dem Fluch der Sünde ein Ende bereiten wird. Und es ist der Beginn der Heilsgeschichte, die hinweist auf Christus aus dem Stamm Juda, der ein Bürger geworden ist für die Erretteten, für alle, die glauben. Gott hat die Menschen nicht verlassen. Er hat sich mit ihnen verbunden. Verbindende Liebe. Denn Gott schuldet keinem von uns irgendetwas Gutes. Wir haben sein Gutes mit Bösem vergolten. Aber er hat sich in Liebe verbunden und seinen Sohn gesandt. Wir können die Liebe Gottes nicht in Fülle erfahren, wenn wir uns aber nicht unserer Sünde stellen, unserer Schuld. Und darum führt Gott in Liebe uns Menschen in Situationen, wo wir konfrontiert sind mit unserer eigenen Schuld. Wahre Liebe führt immer dazu, dass wir mit unseren Fehlern und Mängeln umgehen müssen. Wir müssen uns dem stellen. Keine Ehe, keine Freundschaft, keine echte Liebe kommt in dieser Welt darum herum, einen Weg zu finden, wie wir mit den Fehlern und den Sünden des anderen und unserer eigenen umgehen. Jemand, der nie zugibt, dass er Fehler macht, bleibt allein. Jemand, der nicht mit Fehlern anderer umgehen kann, bleibt allein. Gott konfrontiert uns mit unserer Sünde, weil er uns liebt und das angeht, das behandelt, was uns von ihm trennt. Er muss die Schuld angehen. Und der Jesaja schreibt, sie ist wie eine Scheidewand zwischen Gott und den Sündern. Es besteht keine Gemeinschaft der Liebe zwischen Gott und Sündern, wenn wir uns nicht mit unserer Schuld beschäftigen, wenn Gott nicht unsere Sünden angeht. Doch er konfrontiert uns nicht, um uns in ewige Knechtschaft zu bringen, obwohl wir es verdient hätten, sondern damit wir lernen, allein auf Gott zu vertrauen, der selbst Mensch geworden ist, um alles, was zwischen uns steht, selbst als unser Bürger auf sich zu nehmen. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für die Schuld, für die Sünder, wie dich und mich. Für das, was wir verbrochen haben. Nun, wir wissen, Benjamin war nicht schuldig. Du bist es schon. Ich bin es auch. Wir sind schuldig vor Gott. Wir brauchen einen Bürgen, weil wir nicht zurückzahlen können, was wir an Bösem gegenüber dem Guten Gottes getan haben. Wir haben Schuld auf uns geladen, gegen Gott und gegen Menschen. Der Apostel Johannes, er schreibt in 1. Johannes 4, Abvers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Gott hat die größte Liebe bewiesen in Jesus Christus, in dem Gott selbst unser Stellvertreter geworden ist, um die Strafe für unsere Sünden zu tragen und damit die friedliche und liebevolle Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott wiederherzustellen. Die größte Liebe zeigt sich in Christus, weil er Liebe wiederherstellt. Erkenne die Liebe Gottes. Nicht nur an deinen äußeren Umständen, sondern was Gott getan hat, um mit deiner Sünde umzugehen. Um dich wieder in Gemeinschaft mit ihm zu bringen. Was es ihn gekostet hat. Was es ihn gekostet hat, dir Gutes zu tun. Und eine zweite Anwendung: Lebe in der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes verändert auch die Gläubigen. Weil er uns zuerst geliebt hat, lieben wir. Gott fängt an. Aber er wirkt in uns Liebe. Weil Gott in Christus unser Bürger geworden ist, weil er sich aus Liebe für uns hingegeben hat, lernen wir ihn zu lieben und unseren Nächsten. Ja, unsere Brüder und Schwestern hingebungsvoll zu lieben. Nicht nur aus Selbstsucht, nicht nur, was kann er für mich tun, ist er von Nutzen für mich. Christliche Liebe, sie ist eine Liebe, die opferbereit ist. Warum? Weil wir eine Liebe erfahren haben, wie Gott sich selbst für uns aufgeopfert hat. Und darum können wir lieben, nicht nur in Selbstsucht, sondern in Hingabe. Und so sollen wir einander lieben, Geschwister, dass wir füreinander eintreten, dass wir einen den anderen höher achten als uns selbst, dass wir selbst dienende Liebe zeigen. Und weil uns Christus vergeben hat, weil all unsere Sünden in Christus vergeben sind, weil er am Kreuz für uns gestorben ist, sind wir fähig, anderen zu vergeben und Frieden zu fördern, die uns Unrecht getan haben. Vergebt einander, wie auch Christus euch vergeben hat. Diese Liebe hat eine Wirkung in den Gläubigen. Und weil Gott uns in Christus vergeben hat, wissen wir, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Dass es eine verbindende Liebe bleibt, weil Christus unser ewiger Bürger geworden ist. Das bedeutet auch, in schwierigen Zeiten wissen wir, Gott ist da. Und wir erleben seine Gegenwart, selbst in dunklen Tagen, und wissen all das, es muss mitdienen zum Guten für die, die Gott lieben. Und weil nichts uns von seiner Liebe trennen kann, leben wir in einer lebendigen Hoffnung, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Sinn gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Alle, die durch den Glauben an Christus mit Gott verbunden sind, die werden auch seine gütige Liebe in der himmlischen Herrlichkeit genießen. Größer und herrlicher als Garten Eden je war. Ein Ort, wo kein Leid, keine Sünde, keine Traurigkeit mehr ist. Wo nichts die ungetrübte Gemeinschaft der Liebe zwischen den Gläubigen und dem dreieinigen Gott stören wird, sondern wo wir in Ewigkeit seine gütige Liebe genießen werden in Fülle. Das ist die Hoffnung derer, die Gott lieben, weil Gott sie zuerst geliebt hat. In dieser Welt erleben wir Gottes Liebe noch als eine Liebe, die uns verändert, die uns heiligt, die uns erzieht, die uns vorbereitet, wie Judah und seine Brüder. Doch auch als eine Liebe, die inmitten aller Vergänglichkeit, inmitten aller Not, inmitten aller Bedrängnis, mit vielen Hilfen und Gebetserhörungen, Gunst und Freuden uns beisteht und uns lehrt, wie freundlich unser Gott ist. Lebe in der Liebe Gottes. Amen.